Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hallo, nicht wundern, gleich geht es hier wie gewohnt mit der Hörsaalfolge los. Aber ich habe mich kurz nochmal davor gemogelt, weil ich einen Tipp für euch habe. Ich bin Katrin Ohlendorf aus dem Hörsaalteam und ich habe die schöne Aufgabe, euch zu erzählen, dass wir etwas zu verschenken haben. Nämlich Tickets für einen Hörsaal-Live-Podcast. Hier kommt's. Manche haben es einfach leichter. Checken der eigenen Privilegien soll helfen, Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft abzubauen.
Ich weiß, es reicht, ich bleib so, wenn man nicht blass steht.
Funktioniert das wirklich?
Die Kritik von Privilegien ist uneingeschränkt begrüßenswert. Aber das Checken von Privilegien trägt nur dazu bei, bestehende Ungleichheit festzustellen. Es hilft nicht, diese Ungleichheit auch zu verstehen oder zu bekämpfen.
Privilegienkritik. Den Kampf gegen strukturelle Vorteile neu denken. Darüber spricht der Tübinger Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig im nächsten Live-Hörsaal am 11. Oktober in Berlin. Ihr wollt dabei sein? Wir verschenken Tickets. Schreibt uns einfach bis zum 31. August an mail@deutschlandfunknova.de. Mehr Infos findet ihr auch auf deutschlandfunknova.de. Ja, und jetzt übernimmt Katja Weber. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Willkommen. Wenn ihr auch manchmal denkt, schade, dass ich nie so richtig schnalle, wie das mit der europäischen Währung eigentlich gemanagt wird, wie der Euro gemanagt wird, dann Glückwunsch, hier seid ihr richtig. Die Volkswirtin Ulrike Neier hat hier nämlich sowas wie einen Crashkurs Europäische Zentralbank für uns.
Die EZB ist nur die Institution in Frankfurt, aber zum Eurosystem gehören auch alle nationalen Notenbanken der Länder, die den Euro eingeführt hat. Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise, die Corona-Pandemie, dann hatten wir auf einmal eine zu niedrige Inflation, dann hatten wir eine zu hohe Inflation. Wie kann denn, wenn in den USA so etwas passiert, wie kann es zur großen Finanzkrise kommen, die 2008 die Wirtschaft weltweit an den Abgrund geführt hat, wie auch damals Peer Steinbrück gesagt hat. Wir standen vor einem Abgrund. Was ist das Ziel, das Mandat der EZB? Das vorrangige Ziel der EZB oder des Eurosystems ist es, Preisstabilität zu gewährleisten.
Aha, das ist also der Auftrag der Europäischen Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main, für Preisstabilität sorgen. Meine erste Erkenntnis aus diesem Vortrag. Aber es gibt auch noch weitere. Ulrike Neier erklärt die Steuerungskraft der EZB anhand der reichlich vorhandenen Krisen der vergangenen Jahre. Also ihr wisst schon, Finanzkrise, die US-Immobilienblase platzt. Staatsschuldenkrise, Griechenland droht in Schulden zu versinken. Corona, Nachfrage und Angebot brechen ein. Inflation, mal zu niedrig, mal zu hoch, beides nicht gut. Ulrike Neier schaut sich an, was die Europäische Zentralbank dann jeweils gemacht hat. Vokabular wie OMT, also Outright Monetary Transactions, oder QE, Quantitative Easing, kann sie uns dabei nicht ganz ersparen, erklärt die dann aber jeweils so, dass man mitkommt. Falls ihr es ganz genau wissen möchtet, in den Shownotes gibt's noch ein paar Links, da könnt ihr euch dann richtig reinnerden. Nach dem Rundumschlag durch die Krisen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte fügt sie dann noch zwei Kapitel an. Sie untersucht zum einen, was die AfD zum Thema Target-Salden zu sagen hat und erklärt dabei natürlich auch, was dieser Begriff überhaupt bezeichnet. Und zum Schluss kommentiert sie, wie die EZB versucht, Einfluss zu nehmen auf die Erderhitzung. Insgesamt also ein recht strammes Programm. Vorneweg noch ein Wörtchen zur Rednerin. Ulrike Neier ist seit 2007 Professorin für Volkswirtschaft, insbesondere monetäre Ökonomik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie forscht zur Geldpolitik des Eurosystems und zur Finanzstabilität. Also starten wir unser EZB-Pro-Seminar mit Ulrike Neyers Vortrag namens »Die Geldpolitik der EZB in einer herausfordernden Zeit«. Sie hat ihn am 4. Juni 2024 gehalten in der Vortragsreihe Ökonomikum Live im Rahmen der Bürgeruniversität der Uni Düsseldorf. Sie steigt ein mit einem Hoch auf die Währung, die wir zwischen Finnland und Zypern, zwischen Portugal und der Slowakei im Portemonnaie haben.
Gut, bevor wir in viele Krisen, in herausfordernden Zeiten einsteigen, würde ich vorab gerne etwas Positives sagen. Nämlich aus meiner Sicht ist der Euro, den es nun seit 25 Jahren gibt, wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und wie gesagt, bevor wir auf die ganzen Krisen zu sprechen kommen, vielleicht sollte man das auch einmal einfach sagen. Er wurde erst vor 25 Jahren eingeführt. Innerhalb kürzester Zeit avancierte er eigentlich zur zweitwichtigsten Währung weltweit. Und derzeit wird er in 20 Ländern genutzt mit über 350 Millionen Einwohnern. Und in diesen 20 Ländern und von diesen Einwohnern wird er als sicheres, stabiles Zahlungsmittel einfach akzeptiert. Die Krisen bislang hat er nicht nur überstanden, sondern hat sicherlich auch stabilisierend dazu beigetragen. So, jetzt beenden wir diese schöne, heile Welt und sind bei den Krisen und Herausforderungen. Und wie gesagt, 25 Jahre Euro und ich würde einfach mal zu den einzelnen Krisen ganz kurz was sagen. Wir können da nicht ganz tief einsteigen, aber wie damals die Europäische Zentralbank reagiert hat und auch auf heute einige Krisen eingehen. Das fing an mit der Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise, die Corona-Pandemie. Dann hatten wir auf einmal eine zu niedrige Inflation. Dann hatten wir eine zu hohe Inflation. Dann der Klimawandel und dann Target-Salden. Ich komme dazu von 1000 Milliarden Euro. Und den digitalen Euro. Und auf einige dieser Aspekte oder auf fast alle würde ich im Folgenden eingehen. Aber bevor ich das mache, einmal noch im Rahmen der Motivation, einmal mein Lieblingsindikator sozusagen, der sogenannte KISS, der zeigt nämlich, das ist der New Composite Indicator of Systemic Stress. Und was besagt dieser Indikator? Den gucken wir uns an von 2004 bis 2024, also bis an den aktuellen Rand. Und wenn der Indikator 0 ist, dann haben wir überhaupt keine Krise. Wenn der Indikator 1 ist, dann sind die Finanzmärkte hochgradig gestresst. Sie funktionieren nicht mehr richtig. Das ist also ein aggregierter Indikator, der fasst sozusagen Stresssymptome über Aktienmärkte, Geldmärkte, Anleihemärkte, Aktienmärkte, Devisenmärkte. Der fasst die ganzen Stresssymptome sozusagen zusammen. Und da kann man so ein paar Zeiten identifizieren, wo wir einfach massiven Stress hatten, wo die Finanzmärkte nicht richtig funktionierten. Das war hier in der Finanzkrise, das war hier in der Staatsschuldenkrise, dann hier, das muss um den Brexit herum gewesen sein, dann hier in der Pandemie ging das nach oben und jetzt hier in den letzten Jahren auch nochmal, als wir die Krise im Bankensektor in den USA und auch in der Schweiz hatten. Ja, also da kann man schon sehen, Finanzmärkte sind hochgradig gestresst und entwickelte Volkswirtschaften brauchen funktionierende Finanzmärkte, damit sie funktionieren. Und wir wollen uns jetzt einfach mal die Geldpolitik der EZB in herausfordernden Zeiten anschauen. Und ich würde einfach, weil ich ja nicht weiß, inwiefern Sie mit Geldpolitik vertraut sind, so ein paar Grundlagen legen und dann auf die Finanzkrise kurz eingehen, die Staatsschuldenkrise, zu niedrige Inflation, die Corona-Pandemie, zu hohe Inflation und die Target-Salden und den Klimawandel, was die Geldpolitik da machen kann oder auch nicht. Häufig, vielleicht einmal vorab, wenn man eigentlich die Geldpolitik der EZB sagt, ist es eigentlich nicht korrekt, weil es eigentlich die Geldpolitik des Eurosystems. Weil die EZB ist nur die Institution in Frankfurt, aber zum Eurosystem gehören auch alle nationalen Notenbanken der Länder, die den Euro eingeführt hat. Also bei uns die Deutsche Bundesbank, die Banca d'Italia, also alle Banken der Länder, die den Euro eingeführt haben. Die plus die EZB, die gehören sozusagen zum Eurosystem. Und die alle zusammen machen eigentlich die Geldpolitik. Aber wir heute Abend und auch in den Zeitungen, wenn man die liest, man sagt eigentlich immer ein bisschen nicht ganz korrekt, einfach EZB, meint aber das Eurosystem. Und das Eurosystem, wie gesagt, besteht aus der EZB und jetzt 20 Notenbanken, weil wir 20 Länder haben, die den Euro verwenden. Und wer trifft im Eurosystem sozusagen die geldpolitischen Entscheidungen? Also ob Zinsen erhöht oder gesenkt werden oder ob Staatsanleihen gekauft werden oder ja, also wer trifft geldpolitischen Entscheidungen? Und das ist der Zentralbankrat. Und der Zentralbankrat, den sehen Sie hier, besteht aus den Präsidenten der nationalen Notenbanken. Für die Deutsche Bundesbank ist das zum Beispiel Joachim Nagel. Und So hat jede nationale Notenbank einen Präsidenten und der sitzt auch im Governing Council. Und hinzu kommen die 6 Mitglieder des Direktoriums der EZB. Und da kennen Sie sicherlich Frau Lagarde, die Präsidentin, oder vielleicht auch Isabel Schnabel, die auch im Direktorium mit ist, eine deutsche Volkswirtin. Und diese Männer und Frauen treffen die geldpolitischen Entscheidungen im Euroraum und das nächste Mal übermorgen. Und darauf kommen wir noch. Also Governing Council oder der Zentralbankrat, der trifft die geldpolitischen Entscheidungen. Und die große Frage ist, was ist das Ziel, das Mandat der EZB? Das vorrangige Ziel, und das ist wichtig nachher, wenn wir über die Klimaaspekte reden, das vorrangige Ziel der EZB oder des Eurosystems ist es, Preisstabilität zu gewährleisten. Also das ist das vorrangige Ziel. Und nur wenn dieses Ziel nicht in Gefahr ist, darf sie die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union zur Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrages über die Europäische Union festgelegten Ziele unterstützen, sozusagen. Ja? Also vorrangig Preisstabilität. Und der Zentralbankrat hat jetzt gerade vor einigen Jahren das neu definiert, wann Preisniveaustabilität erreicht ist. Und das ist der Fall, wenn mittelfristig eine Inflationsrate von 2% an. Und das ist ein symmetrisches Ziel. Also bis vor kurzem, das kennen Sie vielleicht noch, war immer gesagt, Preisstabilität, wenn die Inflationsrate unter, aber nahe 2% ist, wurde geändert. Symmetrisches Ziel, also Abweichung nach oben genauso schlimm wie nach unten oder genauso unerwünscht wie nach unten. Gut, aber wie wird jetzt das grundsätzlich implementiert? Also wie macht die Zentralbank das eigentlich? Und nehmen wir mal an, der Zentralbankrat tagt jetzt und sieht Gefahr für Deflation. Ja, also dass die Preise sinken, was auch gefährlich nicht gut ist. Sagen, was macht die Zentralbank dann? Dann senkt sie ihre Zinsen, die Zentralbankzinsen. Genau über die wird am Donnerstag auch wieder entschieden. So, und am Donnerstag werden die, oder gehen wir mal, wenn die Gefahr einer Deflation besteht, dann werden die Zentralbankzinsen gesenkt. Und was heißt das? Dann sinken die Zinsen, zu denen sich die Geschäftsbanken die Liquidität bei der Europäischen Zentralbank besorgen, also einen Kredit aufnehmen, oder auch zu dem sie Liquidität dort anlegen. Ja, das sind die EZB-Zinsen kurzfristig. Und wenn die Zentralbank jetzt die Zinsen senkt, dann sinken die Liquiditätskosten der Banken. Sie kann an uns dann, sie hat niedrigere Kosten, die Geschäftsbanken, und die können an uns niedrigere Zinsen auch geben. Das heißt, die Kreditvergabe steigt. Ja, wir konsumieren mehr, die Unternehmen investieren mehr. Das heißt, die aggregierte Nachfrage steigt, die Preise steigen wieder und die Gefahr der Deflation ist gebannt, so die Idee. Umgekehrt bei der Inflation. Ja, dann würde sie entsprechend die Zinsen erhöhen. Die Banken haben höhere Kosten, weniger Kredite werden vergeben, die Nachfrage sinkt und der Druck auf die Preise sinkt. Das ist sozusagen die Idee. Gut, und das sind die Zinssätze der EZB. Und ohne da im Detail drauf einzugehen, im Moment sind sie relativ hoch. Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit bei der Zentralbank aufnehmen will, zahlt sie da im Moment 4,5% für, wenn sie Liquidität anlegt, 4%. Das sind sozusagen die Liquiditätskosten der Geschäftsbanken, wenn sie Kredite vergeben. Und genau darum geht es am Donnerstag und allgemein geht man davon aus, dass sie die Zinsen um 0,25% senken wird. Was ist noch, wir sind noch bei den Grundlagen, was ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich gerne festhalten würde? Das Eurosystem ist unabhängig. Und was heißt das jetzt? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das steht auch im Vertrag, also im Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Da ist halt festgelegt, dass die Europäische Zentralbank oder auch Mitglieder der Gremien, also auch die Mitglieder des Zentralbankrats, die dürfen keine Weisungen von Politikern entgegennehmen. Das heißt aber auch, die EZB wird nicht direkt demokratisch oder parlamentarisch kontrolliert. Ja, also jede Politik wird ja vom Parlament sozusagen kontrolliert. Die Finanzpolitik ist die Königsdisziplin im Parlament. Geldpolitik nicht. Ja, die können im Rahmen ihres Mandats, und das betone ich, ich sage das mal so salopp, machen, was sie wollen. Ja, sie werden nicht direkt kontrolliert. Aber dafür haben sie auch ein sehr enges Mandat, nämlich für Preisniveaustabilität zu sorgen. Gut, das waren so die Grundlagen. Geldpolitik, Eurosystem, Zentralbankrat, Unabhängigkeit, Ziel. Und unter dem Aspekt gucken wir uns mal so ein paar Krisen an, was die EZB da eigentlich gemacht hat. Nehmen wir die Finanzkrise 2008, ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber hat vieles eigentlich verändert. Nämlich, was war der Ausgangspunkt? Also davor gab es in den USA einen Boom an Vergabe an hypothekarer Darlehen. Was waren? Man hatte niedrige Zinsen, weltweit war viel Liquidität und jedem Amerikaner sein Häuschen. Ja, also Hauseigentum wurde politisch propagiert. Wenn jetzt jeder ein Haus kaufen will, steigen die Immobilienpreise. Das ging damit einher, die Banken haben zunehmend mehr Kredite vergeben, die Kreditvergabestandards wurden gelockert. So, und wenn man das macht, dann gibt es eben auch ein Subprime-Segment. Das heißt, es haben Leute auch Kredite bekommen, die sich das eigentlich gar nicht leisten können von ihrem Einkommen, vom Vermögen her. Dann sind 2006 die Zinsen langsam gestiegen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Banken mit erheblichen Forderungsausfällen konfrontiert wurden, weil die steigenden Zinsen dazu geführt haben, dass die Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten. Die Häuser gingen sozusagen, die wurden ja als Sicherheit hinterlegt, gingen an die Bank. Und die Bank wollten die verkaufen. Und wenn jetzt wieder viele Häuser auf dem Markt waren, was passiert? Wir hatten sinkende Immobilienpreise. Die Banken mussten Kredite abschreiben, Vermögen der Banken sank. Und eigentlich nur in einem kleinen Segment in den USA. So, und wie kann denn, wenn in den USA so etwas passiert, wie kann es zur großen Finanzkrise kommen, die 2008 wirklich die Wirtschaft weltweit an den Abgrund geführt hat, wie auch damals Peer Steinbrück gesagt hat. Wir standen vor einem Abgrund. Der Punkt war, dass diese Kredite an die einzelnen Häuslebauer zusammengenommen wurden und dann verbrieft wurden und weiterverkauft wurden. Ich versuche das mal hier darzustellen. Also hier hat man die ganzen lokalen Kreditnehmer, das sind die einzelnen Häuslebauer gewesen. Die haben Kredit bei dieser Bank aufgenommen. Die Bank hat diese weiterverkauft an eine sogenannte Zweckgesellschaft. Und die Zweckgesellschaft hat diese Kredite dann alle gebündelt, hat daraus Wertpapiere gemacht, ja, und hat die dann weiter an Investoren weltweit verkauft. Das waren dann sozusagen die ABS, das waren die Asset-Backed Securities, also Wertpapiere, die auf Sicherheiten beruhten. Und die Sicherheiten, das waren die Häuser hier. So, und wenn es hier jetzt Probleme gab, gibt es hier hinten natürlich auch Probleme. Das heißt, die Zweckgesellschaften, die konnten den Kapitaldienst nicht mehr erbringen. Die konnten diese Wertpapiere, die wir vielleicht auch gekauft haben, nicht mehr bedienen. So, und warum waren jetzt auch deutsche und europäische Banken betroffen? Sie haben selbst hier die Wertpapiere gekauft, sie haben Garantien für Zweckgesellschaften gegeben und hatten mithin auch Forderungen hier an insolvente Investoren. Das heißt, die Banken in Europa, in Deutschland kamen wirklich in erhebliche Schwierigkeiten. Peer Steinbrück, wir standen vor einem Abgrund. Die Gefahr bestand eben von einer Systemkrise, also dass der Bankensektor nicht mehr vernünftig funktioniert. Kann man keine Überweisungen mehr tätigen, die Kreditvergabe stockt, ein Riesenproblem für die Wirtschaft. Wie hat die EZB jetzt darauf reagiert? Also der Staat hat einmal reagiert mit den Rettungspaketen, aber wir beziehen uns ja heute auf die EZB. Und der Bankensektor insgesamt ist auf die Liquidität von der EZB angewiesen, wenn er Kredite vergibt. Warum? Kommen wir später noch drauf. Diese Liquidität, die die EZB den Banken in Form von Krediten zur Verfügung stellt, wie wir vorhin gesehen haben, die werden auf dem Interbankenmarkt so an die einzelnen Banken verteilt, wie sie sie gerade brauchen. Ja, am Montag braucht meinetwegen die Deutsche Bank die Liquidität, am Dienstag braucht aber die Commerzbank die Liquidität und im Interbankenmarkt gibt die Deutsche Bank dann entsprechend die Liquidität an die Commerzbank weiter. Das heißt, wenn wir einen funktionierenden Interbankenmarkt haben, ist alles gut. Aber die Banken trauten sich untereinander nicht mehr. Der Interbankenmarkt hat nicht mehr funktioniert. Der Liquiditätsausgleich funktionierte nicht mehr. Und dann bestand die Gefahr, dass Banken insolvent werden, obwohl sie eigentlich nur illiquide waren. Ja, sie brauchten also Liquidität. So, und was die EZB dann gemacht hat, sie hat massiv Liquidität an die Banken gegeben. Also sie hat praktisch als Lender of Last Resort, als Kreditgeber der letzten Instanz für Banken agiert. Und die Idee war eben die Vermeidung einer Systemkrise. Damit sind auch Kosten verbunden, ist klar, aber nur, dass man das erstmal im Kopf hat. In der Finanzkrise Gefahr, dass Banken zusammenbrechen, obwohl sie möglicherweise nur illiquide waren. Und da hat die EZB massiv Liquidität zur Verfügung gestellt. Was die EZB nicht darf, die Banken hatten Vermögensverluste, die hatten Eigenkapitalverluste. Diese Eigenkapitalverluste dürfen nicht von der EZB gegeben werden, denn die EZB ist unabhängig. Wenn jetzt die Banken gerettet werden müssen, dann ist ja sozusagen Steuergeld involviert. Und darüber muss ein Parlament entscheiden und ganz bestimmt nicht die EZB. Ja. Also über die Bankenrettung muss der muss im Rahmen der Fiskalpolitik, aber nicht die EZB. Ja. Gut. Nochmal, Zentralbank kann keine Strukturprobleme lösen, aber sie kann Liquidität zur Verfügung stellen. Genau das hat sie auch gemacht. Und das sieht man hier an dieser Grafik eigentlich ganz schön. Einfach mal auf die orangefarbene Linie gucken. Und Sie sehen, nachher wird das noch aufregend hier. Also einfach einmal auf die orangefarbene Linie gucken. Die beschreibt nämlich die Überschussliquidität im Bankensektor. Und wir können hier sehen, von 2000 bis zur Finanzkrise ist die Überschussliquidität eigentlich null. Die Banken hatten genau so viel Liquidität, wie sie für bestimmte Dinge einfach brauchen, um Bargeld auszuzahlen, den Zahlungsverkehr abzuwickeln und so weiter. Dann hat die EZB aber massiv Liquidität zur Verfügung gestellt. Und jetzt liegt das ein bisschen an der Skalierung. Wenn Sie hier oben die 500 sehen, dann würden Sie sehen, dass in dieser Zeit massiv Liquidität schon hier zur Verfügung gestellt wurde. Und auf einmal hatten die Banken eigentlich mehr Liquidität, als sie rein rechnerisch brauchten. Aber sie wollten halt Vorsichtskasse halten. Und der Hintergrund war, der Interbankenmarkt funktionierte nicht mehr. Ja, und deswegen sagt man auch, in dieser Finanzkrise hatte man so einen demand-driven Liquiditätsüberschuss. Also von der Nachfrage gesteuert. Die Banken wollten von sich aus mehr Liquidität halten. Das ist nachher noch wichtig, wenn wir über weitere Dinge sprechen. Also das war die Finanzkrise. Vielleicht einfach merken, EZB hat Liquidität zur Verfügung gestellt. So, dann kam 2010, nächste Krise, Staatsschuldenkrise. Der Ausgangspunkt war, sagen wir 2009, Griechenland. Ja? Hohe Staatsverschuldung, hohes Defizit. Und dann hat man aber auch registriert sozusagen, dass die Zahlen nicht korrekt waren. Das heißt, es fand eine Korrektur nach oben statt und die Verschuldung war noch höher als eigentlich gedacht, Defizit noch höher. Und diese Verschuldung, die Griechenland dann hatte, die war nicht mehr tragfähig. Griechenland war bankrott. Man hatte Angst, dass es sozusagen zu Ansteckungseffekten kommt an andere Länder, Italien, Spanien, Portugal, Irland, die auch aufgrund der Finanzkrise stark verschuldet waren. Also sie hatten auch hohe Staatsschulden. Eigentlich hat sich für diese Länder noch gar nichts geändert. Aber trotzdem hatte man wegen Griechenland Angst, oh, vielleicht schwappt das Problem sozusagen über. So, und was passierte dann? Im Mai 2010, aus Sicht der EZB, sind die Zinsen auf Staatsanleihen in bestimmten Ländern zu stark gestiegen. Das war nicht mehr fundamental gerechtfertigt, weil eigentlich hat sich in den Ländern gar nichts geändert, sondern man hatte mit eingepreist, dass möglicherweise die Währungsunion auseinanderbrechen würde. Das war sozusagen nicht gerechtfertigt, das waren Befürchtungen eines ungeordneten Auseinanderfallens der Währungsunion, die Ansteckungsgefahr. So, und was hat die EZB dann gemacht? Sie wollte das verhindern und hat angefangen, Staatsanleihen zu kaufen von Ländern, die in Schwierigkeiten waren. Das war dieses SMP, Securities Markets Program. Also die EZB hat jetzt angefangen, italienische Staatsanleihen zu kaufen, irländische, portugiesische, spanische. Ziel war, wenn die EZB Staatsanleihen kauft, steigen die Kurse und die Zinsen sinken. Das heißt, die Staatshaushalte da, die Zinssteigerungen wurden wieder reduziert. Das wurde insbesondere in Deutschland sehr kontrovers diskutiert. Damit sind auch Probleme verbunden. Unter anderem ist das zu nah an der Fiskalpolitik, weil den italienischen Staatshaushalt zu sanieren sozusagen wäre nicht die Aufgabe der EZB. Aber es wurde ja argumentiert, das war auch nicht das Ziel, sondern praktisch das ungeordnete Auseinanderfallen der Währungsunion zu verhindern. Verlust an Glaubwürdigkeit. Wie gesagt, warum macht die EZB das? Dann möglicherweise negative Anreizeffekte in den Ländern. Wenn ich weiß, die EZB greift ein, muss ich ja nicht mit höheren Zinsen rechnen, wenn ich eine schlechte Wirtschaftspolitik mache. Und notwendige strukturelle Reformen verpuffen möglich oder werden nicht durchgeführt, weil man wird ja nicht über die Finanzmärkte diszipliniert. Deshalb wurde dieses Instrument ersetzt 2012 durch die sogenannten OMTs, Outright Monetary Transactions. Und die Idee hier ist, praktisch ein ungeordnetes Auseinanderbrechen der Währungsunion zu verhindern. Dieses OMT kam nach der Ansprache von Draghi, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht erinnern, 2012 im Sommer, whatever it takes. Er hat in London eine Rede gehalten und hat gesagt, whatever it takes, die Währungsunion bricht nicht auseinander, wir machen alles für den Euro, was geht. So, und das hat die Märkte schon beruhigt, aber dann auch dieses OMT. Weil dieses OMT besagt, dass die EZB Staatsanleihen von Ländern kaufen kann, die in Schwierigkeiten sind, aber nur unter der Bedingung, dass dieses Land auch Hilfen aus dem ESM bekommt, also aus dem europäischen Rettungsschirm. Warum ist das wichtig? Weil zwei Probleme, die vorher mit dem SMP verbunden waren, werden zumindest abgemildert, nämlich die nationalen Parlamente müssen zustimmen. Und damit wird dieses demokratische Defizit, was möglicherweise besteht, zumindest reduziert. Weil man weiß, wenn das Land Hilfen aus dem ESM bekommt, dann darf auch die EZB Staatsanleihen kaufen oder besteht die Möglichkeit. Und die Hilfen sind an Bedingungen geknüpft. Das heißt nicht wie hier, dass man das ohne Bedingungen bekommt. Und interessanterweise, bislang wurde nicht eine Anleihe aus diesem Programm gekauft, sondern nur die pure Existenz dieses Programms hat eigentlich bewirkt, dass sich die Märkte wieder beruhigt haben. Also aus meiner Sicht ist das ein sehr wichtiges und gutes Instrument gewesen, Beruhigung der Märkte. Und wie gesagt, bislang wurde keine Anleihe gekauft. Und man sagt dann auch, hat die EZB hier möglicherweise als Lender of Last Resort auch für Staaten agiert und damit eine Systemkrise verhindert. Das war der zweite Punkt. Also erst Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, dann 2014. Und 2014, man kann sich das heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, hatten wir eine zu niedrige Inflation. Gucken wir uns das mal an. Das ist die Inflationsrate im Euroraum. Das Ziel, hatten wir ja gesagt, liegt bei 2%. Und wir können hier sehen, 2012 fing das an, die Inflationsrate sank und sank, war auf einem wirklich absteigenden Ast. Und dann hier 2014 war sie sogar negativ. Also die Inflationsrate war zu niedrig. Weiterhin war nicht nur die Inflationsrate niedrig, sondern hier kann man sehen, 2014 um diesen Bereich herum war auch das Wachstum, das Wirtschaftswachstum, sagen wir mal, eher moderat, wenn überhaupt. Ja. Und die Arbeitslosigkeit im Euroraum war groß, ja, über hier 12%. Weiterhin kann man auch zeigen, die Kreditvergabe war sehr mau in dieser Zeit. So, das heißt, das gesamte volkswirtschaftliche Umfeld hat eigentlich dafür gesprochen, dass wir eine expansive Geldpolitik machen müssen. Inflationsrate zu niedrig, Wirtschaftswachstum mau, Arbeitslosigkeit hoch. Also alles schreit nach einer expansiven Geldpolitik. Und was hat die EZB dann gemacht? Sie hat angefangen, ja, Vermögenswerte zu kaufen, komme ich gleich zu. Warum hat sie das gemacht? Eigentlich würde man ja sagen, soll sie doch die Zinsen senken. Ja, das macht man normalerweise. Aber das Problem ist, diese Zentralbankzinsen, die wir vorhin gesehen haben, die waren schon an der effektiven Zinsuntergrenze. Die konnten nicht weiter runtergehen. Und wenn wir uns jetzt mal eine Zinsstrukturkurve vorstellen, dann haben wir hier auf der horizontalen Achse die Laufzeit, hier den Zins. Und normalerweise, je länger die Laufzeit ist, desto höher der Zins. Normale Zinsstrukturkurve. Die EZB agiert hier am unteren Ende. Diese Zinsen senkt sie. Und die Zinsen hier am unteren Ende, die waren so niedrig, die konnte man nicht weiter senken. Und was jetzt machen, wenn wir doch eine expansive Geldpolitik brauchen, um die Nachfrage anzukurbeln, damit die Preise wieder steigen und die Wirtschaft anspringt. So, und dann hat sie angefangen mit ihren Wertpapierankaufprogrammen. Und das ist Quantitative Easing. Also quantitative, die Menge, da will man dann loslegen, weil bei den Preisen konnte man nichts mehr machen. Der Zinspreis für Wertpapiere, da konnte man nichts mehr machen. Das heißt, man hat jetzt über die Menge agiert. Quantitative Easing oder quantitative Lockerung, QE. Hier konnte man nicht mehr runtergehen. Was hat die EZB gemacht? Von allen Ländern in der Währungsunion hat sie Staatsanleihen gekauft. Von allen. Finnisch, Deutsch, Italienisch, Luxemburg, von allen nach einem bestimmten Schlüssel. Und wenn man Wertpapiere kauft, steigen die Kurse und die Zinsen sinken. Und das war das Ziel. Man wollte diesen langfristigen Zins darüber direkt senken. Ja, damit man darüber Konsuminvestitionen ankurbelt. Sinkende Zinsen am langen Ende. Und diese Zinsen sind relevant für meine Konsumentscheidung und für Investitionsentscheidungen der Unternehmen. Da gab es verschiedene Programme und wie Sie hier sehen können, war das umfangreichste Programm das Public Sector Purchase Program. Unter diesem Programm hat sie Staatsanleihen gekauft. Sie hat auch Unternehmensanleihen gekauft, das ist dieses Corporate Sector Purchase Program. Aber Sie können sehen, das war nicht so, das war da, aber Hauptaspekt war hier, dass sie Staatsanleihen von allen Ländern gekauft hat. Und wir sind jetzt langsam wieder auf dem Absteigen, aber insgesamt haben wir jetzt noch einen Bestand von knapp 3.000 Milliarden Euro. Und das kann man hier sehr schön sehen. So, das kann man hier sehen, fangen 2015 an und konzentrieren sich mal auf die blauen Balken. Das sind die, wie viel sie jeden Monat gekauft hat an Staatsanleihen. Da kann man sehen, das fing hier an mit 50 Milliarden. Hier steht nur BN, weil es für Billion im Englischen ist. Also hier stehen 50 Milliarden, das hat sie dann wieder erhöht. Dann war mal eine Beruhigungsphase, da hat sie keine neuen Anleihen gekauft. Dann kam die Pandemie, sie fing wieder an, Anleihen zu kaufen. Und seit Mitte 2022 hat sie nicht weitergekauft. Und jetzt, selbst wenn Anleihen fällig werden, die sie hier gekauft hat, reinvestiert sie nicht mehr das, was fällig wird, sondern lässt das halt auslaufen. Und da kann man sehen, der Bestand an Staatsanleihen, der sinkt jetzt sozusagen langsam. Nicht, weil sie aktiv verkauft, sondern weil die einfach fällig werden. Wie ist QE bislang zu beurteilen, dieses Geschäft, was ja gerade in Deutschland wirklich umstritten war? Das ging bis vor das Bundesverfassungsgericht und da gab es einen Riesenaufschrei sozusagen. Grundsätzlich finden Studien, die sich das jetzt angucken, positive Effekte. Also ohne QE wäre die Inflation weniger stark wieder gestiegen, also jetzt bevor wir das Problem hatten, und auch die Wirtschaft wäre weniger stark gewachsen. Ja? Also man hat positive Effekte. Die Kritiker sagen aber, Effekte sind da, aber wir haben hohe unerwünschte Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen, die man hat, Verlust an Glaubwürdigkeit. Hat die EZB das wirklich gemacht, um sozusagen die langfristigen Zinsen zu senken oder um den Südländern mit ihren Haushaltsproblemen zu helfen? Genau das war die Frage an das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat das 2016, wurde Verfassungsbeschwerde eingereicht, die haben das weitergegeben an den EuGH und der hat entschieden, es war richtig. Es ist keine monetäre Staatsfinanzierung und es ist innerhalb des Mandats der EZB. Ja, hat der Europäische Gerichtshof gesagt. Dann der Druck, notwendige Reformen durchzuführen, was wir vorhin schon hatten, sinkt möglicherweise. Risiko von Blasenbildung, also wenn Sie über einen ganz langen Zeitraum die Zinsen so niedrig haben, dann kaufen die Leute möglicherweise Wertpapiere, die überhaupt nicht mehr ihrem Risikoprofil entsprechen. Dann kaufen sie auch immer Aktien oder kaufen Immobilien. Und wenn das alle machen, steigen die Aktienkurse und die Immobilienpreise. Und dann besteht zumindest die Gefahr von Blasenbildung und damit ja einfach eine Fehlallokation von Risiken und Kapital. Und je länger das andauert, desto größer, problematischer werden diese Nebenwirkungen hier. Wenn Sie mich jetzt fragen, aus meiner Sicht, ist dieses QE-Programm wichtig gewesen? Weil was sollte sie da machen 2014? Wir brauchten einen expansiven Impuls und QE war richtig. Aber das Ausmaß und die Dauer ist aus meiner Sicht, da gibt es auch andere Meinungen, zu lang gewesen, weil damit diese Probleme möglicherweise auftreten. Aber nichtsdestotrotz aus meiner Sicht ein wichtiges Instrument und vor allem ganz dringend zu unterscheiden von diesem OMT. OMT war ein Kriseninstrument. Wenn die Staaten in Krisen kommen, kann ich beruhigen. Da wurde noch nichts von gekauft. Dieses ist hier ein geldpolitisches Instrument. Sind wir schon bei der nächsten Krise? Corona-Pandemie. 2020. Krise kommt und was war das Problem? Wir hatten aus wirtschaftlicher Sicht einen kombinierten Angebots- und Nachfrageschock. Warum? Die Nachfrage ging zurück, weil wir konnten nicht mehr in die Restaurants gehen, wir konnten nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, wir konnten nicht mehr einkaufen gehen. Also die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ging zurück. Dann wusste man auch nicht, wie geht das eigentlich weiter. Also die Wirtschaft war ja wirklich geschockt. Und dann hat man möglicherweise auch gesagt, nee, jetzt kaufe ich nicht noch ein neues Auto oder jetzt fahre ich nicht in Urlaub. Ja, weil die Unsicherheit einfach zu groß war. So die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ging zurück. Gleichzeitig ging aber auch das Angebot zurück. Ja, also dieser kombinierte Angebots- und Nachfrageschock. Angebot ging zurück, weil die Unternehmen konnten einfach nicht produzieren, weil sie hatten keine Arbeitskräfte. Entweder waren die krank oder zu Hause. Wir hatten unterbrochene Lieferketten. Also es war weder Menschen noch Material da. Das heißt, wir hatten kombinierten Angebots- und Nachfrageschock. So, und wie hat die EZB jetzt darauf reagiert? Die Staaten haben ja sehr, sehr umfangreich reagiert. Auch auf europäischer Ebene gab es ja ein gemeinsames Programm. Wir gucken uns jetzt nur die EZB an. Das Problem für die Geldpolitik ist immer, sie setzt an der Nachfrageseite an. Also über Zinsänderungen oder was auch, will sie die Nachfrage erhöhen oder senken und somit die Preise erhöhen oder steigen. Also immer einer Nachfrage setzt die Geldpolitik an. Wenn wir jetzt in der Pandemie sind, setzt an der Nachfrageseite an und man sagt, sie will die Nachfrage wieder ankurbeln. Wie denn, wenn wir nicht einkaufen gehen können? Ja? Also das Problem für die Geldpolitik war, setzt an der Nachfrageseite an, aber wenn Haushalte und Unternehmen nicht nachfragen können, kann sie nicht stabilisieren. Nichtsdestotrotz kann sie günstige Finanzierungsbedingungen für den Wiederaufbauprozess ja darstellen, also niedrige Zinsen. Und sie kann hier möglicherweise auch wieder als in dieser Krisenzeit als Lender of Last Resort oder Market Maker of Last Resort agieren. Denn das Problem war, Auch in dieser Situation haben die Finanzmärkte nicht mehr richtig funktioniert. Ich zeige Ihnen mal eben ganz kurz meinen Lieblingsindex wieder. Das war dieser hier. Und da können Sie sehen, 2020 in der Pandemie, alles war gut, der Krisenindex war bei Null und dann die Finanzmärkte funktionierten innerhalb weniger Tage nicht mehr richtig, auf 0,7. Die EZB hat reagiert. Wie? Gucken wir uns jetzt mal an. Also wieder auch das Kriseninstrument. Im März 2020, was hat sie erstmal wieder ganz typisch reagiert? Sie hat zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt zu sehr günstigen Konditionen. Übrigens teilweise zu negativen Zinssätzen. Also die Banken haben Kredite bekommen und haben dafür noch Geld zusätzlich bekommen. Ja, also negativen Zinssatz. Man wollte einfach Liquidität in den Bankensektor schätzen und die Nachfrage ankurbeln. Dann das Eigentliche war aber, und darauf konzentrieren wir uns mal, das war dieses PEP. Das war das Pandemic Emergency Purchase Program. Und das wurde im März 2020 sozusagen aufgelegt. Und insgesamt hatte das einen Umfang über 750 Milliarden Euro. 750 Milliarden Euro. In diesem Umfang durfte die EZB wieder Anleihen kaufen. Und zwar, oder wollte sie Anleihen kaufen. Einmal vom Unternehmenssektor und vom Staatsanleihen. Ja? Und das Programm wurde noch ausgeweitet. 750 Milliarden. Das wurde noch ausgeweitet im Juni auf 1.350 Milliarden und im Dezember nochmal auf 1.850 Milliarden Euro. Und Ziel dieses PEP war eigentlich ein doppeltes, nämlich einmal günstige Finanzierungsbedingungen zu schaffen, wieder wenn die Zentralbank Wertpapiere kauft, Kurse steigen, Zinsen sinken. Aber als zweites auch, dass die Finanzmärkte haben nicht mehr richtig funktioniert. Man hat auch für Unternehmensanleihen, so im typischen Brot- und Buttergeschäft, keine Abnehmer gefunden. Und da ist die EZB dann kurzfristig eingesprungen, ja, weil die Finanzmärkte nicht mehr richtig funktioniert haben. Gut, dieses PEP einfach mal merken. Jetzt bin ich wieder bei dieser Überschussliquidität. Was wir hier sehen, war vorhin, alles war gut bis zur Finanzkrise 2008, keine Überschussliquidität. Die Banken haben genau so viel Liquidität von der EZB bekommen, wie sie brauchten, um Bargeldauszahlungen zu tätigen, um den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Also alles war gut. Dann hatten wir die Finanzkrise. Und auf einmal hatten wir Überschussliquidität im Markt, weil die Banken das selber wollten. Die wollten Vorsichtskasse halten. Das war demand-driven, nachfragegetrieben. Dann hatten wir hier die Staatsschuldenkrise und da haben wir auch gesagt, die EZB hat auch da wieder Liquidität zur Verfügung gestellt. Hier können wir das sehen, die wurde aber relativ schnell zurückgeführt. So, und jetzt ging es 2014-15 los mit QE. Nicht aufgrund irgendwelcher Krisen, sondern wir brauchten eine zu niedrige Inflation, expansive Geldpolitik. Und jetzt kann man hier sehen, die Überschussliquidität stieg massiv an auf knapp 2.000 Milliarden Euro hier. Warum? Weil mit jeder Anleihe, die die EZB kauft, steigt 1:1 die Liquidität im Bankensektor. Also mit jeder Anleihe, die die EZB kauft, haben wir erstmal zusätzliche Liquidität im Bankensektor. Und die Banken können sich gar nicht wehren. Ja, weil das geht, deswegen sagt man hier auch, das ist supply-driven, also angebotsgetrieben. Die EZB hat das zur Verfügung gestellt und automatisch steigt die Liquidität im Bankensektor. Massiv wurde das denn hier mit dem PEP. Auch da hat die Zentralbank wieder Anleihen gekauft und automatisch steigt die Liquidität im Bankensektor. Das sehen wir hier. Und wir waren teilweise bei über 4.500 Milliarden Euro Liquidität im Bankensektor. Gut, vor diesem Aspekt kommen wir zu Punkt 6. Zu hohe Inflation. Also 2014 noch zu niedrig und jetzt hatten wir auf einmal eine zu hohe Inflation. Ziel, hatten wir gesagt, war hier 2%. Jetzt können wir sehen, das fing hier schon 2021 an. Da hatten wir noch eine sehr, sehr niedrige Inflation, teilweise negativ. Und dann, dass die Inflationsrate im Euroraum ging die bis Oktober 2022 auf über 10%. Danach ging sie nach unten. Die neueste Schätzung jetzt für Mai liegt bei 2,6. Die kam gerade raus. Gut. Wieso ist es zu diesem starken Anstieg gekommen? Hauptursache ist jedem klar, die Energiepreise sind massiv gestiegen, weil es einen Rückgang im Angebot der Energieträger als Folge des Krieges in der Ukraine. Ja, und Energieangebot ging zurück, Energiepreise massiv gestiegen. Das war 2022, der Beginn des Krieges in der Ukraine. 2021 konnte man das aber auch schon sehen. Da stieg die Inflation auch schon. Warum? weil Corona ging langsam zu Ende und die Wirtschaft erholte sich langsam wieder. Also wir hatten eine weltweite wirtschaftliche Erholung. Das heißt, die Nachfrage nach Rohstoffen stieg wieder. Aber wir hatten immer noch Probleme auf der Angebotsseite. Wir hatten immer noch unterbrochene Lieferketten. Das heißt, die Nachfrage stieg, Angebot kam nicht mit. Was passiert? Preise steigen. Dann hatten wir Nachholbedarf. Wir wollten wieder in die Restaurants gehen, wir wollten wieder in die Fitnessstudios gehen, wir wollten wieder in Urlaub fahren. Ja, also wir hatten einen Nachholungsbedarf. Insgesamt die Nachfrage stieg, Angebot kam nicht hinterher. Und das war schon 2021 der Fall. In Deutschland kam noch eine Sondersituation hinzu. Wir hatten nämlich eine temporäre Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020. So, und wenn da die Preise aufgrund dieser Mehrwertsteuersenkung sinken, die Preise, und wenn die Mehrwertsteuer dann ein Jahr später eine Senkung nicht mehr besteht, die Mehrwertsteuersenkung, ist völlig klar, dass die Preise da wieder steigen. Ja. Dann die Wirtschaftspolitik in den USA war extrem expansiv und das schwappte auch zu uns rüber. Also die Nachfrage in den USA wurde auch bei uns wirksam, auch wenn der Effekt vielleicht klein gewesen wird. Und wir hatten eine extrem expansive Geldpolitik der EZB. Die, wie groß der Einfluss ist, da streitet man sich sicherlich. Aber bei so einem starken Anstieg der Geldmenge ist sicherlich ein Teil der Inflation auch damit darauf zurückzuführen. Wie hat jetzt das Eurosystem auf diese Inflation reagiert? Man will die Gefahr von Inflationsdynamiken reduzieren, sozusagen. Man will Inflationserwartungen stabilisieren. So, jetzt das Problem der Geldpolitik setzt auf der Nachfrageseite an. Aber wir hatten jetzt mit den Energiepreisen auch ein Problem auf der Angebotsseite. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Angebotsschock. Was passiert? Weniger Energiekosten steigen. Die Unternehmen können nur zu höheren Preisen anbieten, sozusagen. Oder weniger anbieten. Das heißt, das Angebot geht zurück. Was passiert? Die Preise steigen und die Produktion geht zurück. Preise steigen, Output sinkt. Und das ist schon blöd, weil wenn die Geldpolitik jetzt auf der Nachfrageseite ansetzt und die hohen Preise nach unten bringen will, was muss sie machen? Eine kontraktive Geldpolitik. Das heißt, die Zinsen noch erhöhen. Dann geht die Nachfrage noch weiter zurück und insgesamt sinkt der Output noch stärker. Ja? Also die Unternehmen haben denn nicht nur mit höheren Kosten noch zu rechnen, wegen der hohen Energiepreise, sondern auch noch mit einer sinkenden Nachfrage. Und das ist immer das Problem bei Angebotsschocks. Ja? Man kann die Preise zwar stabilisieren, aber nur zulasten einer noch stärker sinkenden Produktion. Und das sind sozusagen die Kosten, die man hat, der Inflationsbekämpfung. Insgesamt sind wir, glaube ich, ganz glimpflich davon bekommen. In den USA spricht man sogar so von einem Soft Landing. Ja. Gut, also was hat die EZB gemacht? Sie hat Zinserhöhungen durchgeführt, 10 Stück, noch nie so viel hintereinander und noch nie in dem Ausmaß in dieser kurzen Zeit. Also sie hat reagiert mit 10 Zinserhöhungen. Da würde ich Ihnen recht geben, zu spät. Sie hat im Juli 2022 damit begonnen. Insgesamt um 450 Basispunkte. Und was hat sie noch gemacht? Sie hat ihr QE langsam nach unten gefahren, indem sie weniger angekauft hat. Das hat sie bis Juni 2022 hat sie immer noch positiv angekauft. Sie hat also immer noch in dem Sinn eigentlich eine expansive Geldpolitik gemacht. Und dann hat sie die Ankäufe auf Null gesetzt, also hat nicht weiter angekauft, aber hat immer die Wertpapiere, die fällig wurden, noch wieder reinvestiert. Dann im März 2023 fing sie an, nur noch teilweise zu reinvestieren und im Moment reinvestiert sie gar nicht mehr. Und das ist diese Geschichte hier, was wir vorhin gesehen haben, dieses hier. Langsam sinkt der Wertpapierbestand, langsam. Wenn Sie mich fragen, klar, die EZB hat reagiert, aber es war zu spät. Aber man kann auch sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wie die EZB argumentiert hat, und ich denke, in Teilen kann man das nachvollziehen, die hat gesagt, Teile dieses Inflationsanstiegs ist nur temporär. Das war damals immer so ein Stichwort, das ist nur temporär. Und jetzt guckt man sich das an. Was waren die Ursachen? Wir hatten Nachholeffekte. Das ist temporär. Irgendwann reicht es, wenn wir einmal die Woche ins Restaurant gehen. Also Nachholeffekte werden wieder eingedämmt. Auch die Angebotsseite, irgendwann werden die Lieferketten wieder in Ordnung sein. Deswegen hat die EZB, das sind temporäre Aspekte. Diese Mehrwertsteuersenkung, das war alles temporär. Und Geldpolitik, bis die wirkt, braucht ein Jahr oder länger. Das heißt, was wir heute in der Geldpolitik machen, wirkt erst in einem Jahr. Und wenn das temporär ist, dann gucke ich da durch sozusagen und agiere jetzt nicht. Und das war die Argumentation der EZB. Wie gesagt, im Nachhinein können wir sagen, ist man immer schlauer. Aber trotzdem, ich denke auch, erst so spät zu reagieren, im Juli 2022, ist sehr spät. Gut, wie sieht das jetzt in der Zukunft aus? Wie entwickelt sich die Inflation weiter? Ich denke, in den nächsten Tagen wissen wir mehr, weil die EZB, die veröffentlicht immer Projektionen, wo Wissenschaftler bei der EZB eben gucken, wie wird sich denn die Inflation weiterentwickeln. Und die letzte hatten wir jetzt im März 2024, im Juni kommt jetzt eine neue. So, und da hat die EZB gesagt, da gucken wir uns jetzt mal die orangefarbene Linie hier an. Und da kann man sehen, die wird sich, hier ist die 2%-Linie. Also man rechnet damit, dass die Inflation nächstes Jahr wieder bei 2% liegt. Aber Riesenunsicherheit. Nämlich, wie kann man sehen, sie könnte auch da liegen und könnte auch, das sind sozusagen Konfidenzintervalle, also die sozusagen die Unsicherheit widerspiegelt, in dem Rahmen könnte sich das bewegen. Zu 90%, das liegt sie in diesem Bereich hier und zu 30% in diesem kleinen Bereich. Aber man kann sehen, insgesamt geht es nach unten. Und hier kann man nochmal sehen, was sind denn sozusagen die Haupttreiber, dass die Inflation wieder nach unten geht. Und das sind die Energiepreise. Das sind die roten Punkte, da können Sie sehen, die werden nicht weiter steigen. Das Problem sind weiterhin die Nahrungsmittel, die wir hier haben. Aber auch, meinetwegen Dienstleistungen sind im Moment ein großes Problem. Ja. Jetzt die große Frage. Donnerstag, der Zentralbankrat trifft sich. Die Frage ist, was macht sie? Und eigentlich geht alle Welt davon aus, dass sie die Zinsen um 0,25% senken wird. Also den Zins, den Geschäftsbanken bei ihr Kredite aufnehmen können, um 0,25% auf 4,25 und den Einlagezins auf 3,75. Wir werden es am Donnerstag sehen, aber das ist eigentlich, wovon alle Welt ausgeht. Und ich glaube, wenn die EZB das nicht macht, dann hätte sie schon ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Frage ist dann, wie geht's weiter? Und da ist man sich nicht mehr so sicher. Das wird interessant zu sehen, wie die Pressekonferenz von Frau Lagarde am Donnerstag aussieht. Nämlich, wir haben schon weiterhin Risiken für die Inflation. Die ganzen geopolitischen Unsicherheiten, die Löhne steigen, auch aufgrund des Arbeitskräftemangels. Dann, wir haben zukünftig steigende Ausgaben für die Energiewende, für Verteidigung, für Bildung, für Infrastruktur. Also die Nachfrage steigt. Und möglicherweise ist die Inflation auch hartnäckiger als erwartet. Und Sie sprachen das vorhin an, die Inflation ist im Mai wieder leicht gestiegen, sowohl in Deutschland als auch im Euroraum. Deswegen wird häufig gesagt, die EZB fährt auf Sicht, entscheidet von Sitzung zu Sitzung. Das heißt, auf Sicht fahren datenbasiert. Gut, ich hoffe, Sie sind noch aufnahmebereit, weil es ist eine Menge Stoff. Aber zwei Dinge würde ich noch gerne ansprechen, damit Sie zumindest die Idee mitkriegen. So, und das erste sind die Targetsalden. Und also keine Krise, sondern Targetsalden. Und warum ich das mache, möchte ich Ihnen an dieser Stelle zeigen. Ich saß nämlich im ICE und habe einen Podcast der FAZ gehört. Und da wurde interviewt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD, der Bundestagsfraktion. Im Grundsatzprogramm der AfD steht, ein Austritt Deutschlands aus der Währungsunion ist zwingend erforderlich. Und auf dieses Ziel von der Journalistin angesprochen, problematisierte der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion die Target-Forderung von derzeit rund 1 Billion Euro, 1.000 Milliarden Euro. So, was hat er dazu gesagt? Target-Forderung 1.000 Milliarden Euro. Kein Mensch weiß, was diese Target-Forderungen sind, wenn man sich nicht gerade mit den Dingen beschäftigt. Aber er führt dazu aus, also wenn jetzt mit Italien wieder ein größeres Problem auf uns zukommen würde, italienische Staatsverschuldung sehr hoch, dann wären wir aufgrund dieser hohen Targetforderung und wortwörtlich, wir wären also sozusagen blank. 1 Billion Forderung, also 1.000 Milliarden, wären uneinbringlich. Die EZB muss sich rekapitalisieren, sie wäre komplett überschuldet und wir als Steuerzahler müssen das wieder bezahlen. An diesem Zitat ist nichts richtig. Man kann da aber als Journalist auch nicht widersprechen. Woher soll man wissen, was Targetsalden sind? Aber es klingt erstmal gut. Deswegen, es ist komplex, aber ich würde versuchen, das kurz auf den Punkt zu bringen. Also Target steht einfach für diesen Ausdruck hier. Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. Kann sich kein Mensch merken, ist aber einfach nur ein Zahlungsverkehrssystem. Also eine Plattform, über die Zahlungen abgewickelt werden. Und seit kurzem. 23 heißt es auch nicht mehr Target-System, sondern einfach nur T2. So, T2, das ist einfach nur ein computergestütztes Zahlungsverkehrssystem beim Eurosystem über die elektronische Zahlung zwischen Banken abgewickelt werden. Ein Target-Saldo, also die 1.000 Milliarden, die wir haben, die haben wir nicht gegenüber Italien, sondern wir haben diese Forderung gegenüber der EZB. Ja? Wir haben eine Forderung von 1.000 Milliarden gegenüber der EZB. Italien hat eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB von 500 irgendwas Milliarden. So, und wenn wir mal einen positiven Saldo hat, und vielleicht ist das das, was man sich so ein bisschen merken kann, dann ist mehr Liquidität in das Land reingeflossen, als rausgeflossen ist. Also nach Deutschland ist massiv Liquidität geflossen. Aus Italien ist entsprechend Liquidität abgeflossen. Also positiver Targetsaldo, Liquiditätszufluss, negativer Targetsaldo, Liquiditätsabfluss. Das sind die aktuellen Targetsalden. Und das kann man sehen. Wir haben im Moment eine Forderung an die EZB von 1.000 Milliarden Euro. Italien hier unten hat ungefähr eine Targetverbindlichkeit von 500 Milliarden Euro. Dann haben wir hier noch Luxemburg, hat noch eine Forderung. Das sind also eher Länder, wenn wir noch die Niederlande haben auch eine Forderung. Und insbesondere Spanien, aber auch Italien, die haben halt Verbindlichkeiten. Die bestehen nicht gegenüber anderen Ländern, sondern gegenüber der EZB sozusagen. Jetzt kann man hier sehen, wenn wir uns nur mal auf Deutschland konzentrieren. Die Forderungen stiegen hier an 2010 bis 2014 und dann erst wieder 2014, hier nochmal 2020. So, und ohne da ins Detail zu gehen, dieser Anstieg hier, der ist krisenbedingt gewesen, weil praktisch aus Italien mehr Liquidität abgeflossen ist, als wieder zurückgeflossen ist. Das war hier der Fall, gehen wir gleich noch drauf ein. Dieser Anstieg seit 2014 ist anders zu bewerten. Der ist darauf zurückzuführen, wie dieses Quantitative Easing, über das wir gesprochen haben, durchgeführt wird, wie das implementiert ist. Also, hier oben haben wir die EZB. Hier haben wir die nationalen Notenbanken, die Deutsche Bundesbank, die Banca d'Italia. Wir haben jetzt eine Forderung an die EZB, die Banca d'Italia eine Verbindlichkeit. Und nur mal, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie diese Targetsalden entstehen. Wenn wir eine deutsche Geschäftsbank haben, die Commerzbank, und da hat ein Autohändler, was ich sein konnte, und wir verkaufen jetzt ein Auto nach Italien. Der italienische Autohändler zahlt das und von der italienischen Geschäftsbank geht über die Banca d'Italia, über die EZB, Liquidität an die deutsche Geschäftsbank. Man muss das ja bezahlen, das Auto. Liquiditätsabfluss aus Italien nach Deutschland, Targetsaldo entsteht. Aber jetzt hat die Deutsche Bank auf einmal sehr viel Liquidität, braucht sie gar nicht. Was macht sie damit? Geht an den Interbankenmarkt und gibt das der italienischen Geschäftsbank. Das heißt, wenn der Interbankenmarkt funktioniert, haben wir auch keine Targetsalden. Und das sehen wir hier. So, aber was kam dann in der Krise? Ja, Targetsalden hier spielen überhaupt keine Rolle bis zum Ausbruch der Finanzkrise. Dann trauten sich die Banken nicht mehr untereinander. Der Interbankenmarkt, das heißt der Rückfluss, das funktionierte nicht mehr. Wie hat die italienische Geschäftsbank jetzt die Liquidität gekriegt? Von der Banca d'Italia. Ja. Hier hat sie die Liquidität bekommen und die deutsche Geschäftsbank hat die Liquidität behalten. Und damit sind die Targetsalden stehen geblieben. Es kam nicht wieder zum Liquiditätsrückfluss. Wann ist noch Liquidität rausgeflossen? Als man fürchtete, Währungsunion würde auseinanderbrechen, Staatsschuldenkrise, ist Kapitalflucht von Italien nach Deutschland. Kapitalflucht. Wieder sind Targetsalden entstanden. Das war krisenbedingt. So, jetzt aber eine andere Geschichte. Krisenbedingt, ja, unsere Targetsalden, hier, klar, Problem. Jetzt aber QE. Jetzt wird's komplex. Also, eine Geschichte ist, die italienische Zentralbank hier musste für QE auch Staatsanleihen, muss italienische Staatsanleihen kaufen. Also die Bundesbank kauft deutsche Staatsanleihen, die Italiener italienische Staatsanleihen und so weiter. Diese italienischen Staatsanleihen, wie alle anderen auch, liegen teilweise außerhalb der Währungsunion, zum Beispiel in London. So, beim englischen Pensionsfonds oder bei einer englischen Geschäftsbank. Und wenn die italienische Zentralbank jetzt von dieser Geschäftsbank die Wertpapiere kauft, erfolgt die Abwicklung über den deutschen Bankensektor, weil die englische Geschäftsbank oder der englische Pensionsfonds sein Konto bei einer deutschen Bank hat. Ja? Warum? Weil in Deutschland, ja, es ist so ein Finanzzentrum, EZB ist da, Frankfurt oder Luxemburg. Ja? Die Abwicklung erfolgte hier bei der deutschen Geschäftsbank. Und deswegen ist in Deutschland ganz viel Liquidität entstanden, aufgrund dessen, dass auch Anleihen außerhalb der Währungsunion gekauft worden sind. Der italienische Geschäftsbank sind wir überhaupt nicht betroffen. Aber die italienische Zentralbank hat jetzt gesagt, ja, ich kaufe Anleihen, das lief über den deutschen Bankensektor ab. Damit sind hier sind praktisch Target-Verbindlichkeiten entstanden und hier eine Forderung. Aufgrund der spezifischen Implementierung von QE. So, kommen wir zu unserem wirtschaftspolitischen Sprecher. Er hat ja gesagt, unsere 1.000 Milliarden Euro, wir sind blank, eine Billion wäre uneinbringlich, wenn Italien in Schwierigkeiten käme. Die EZB müsste sich rekapitalisieren, völlig überschuldet, und wir müssen das wieder bezahlen als Steuerzahler. Gucken wir uns verschiedene Szenarien an. Welche Risiken nämlich mit den Target-Salden verbunden sind, ist sozusagen ja, szenarienbedingt. Im ersten Fall, wenn die Währungsunion unverändert bestehen bleibt, also kein Land scheidet aus, nach wie vor 20 Mitglieder, auch Italien scheidet nicht aus, dann bestehen überhaupt keine Risiken. Also besteht kein Risiko. Das Risiko ist null. Das Einzige, man hätte vielleicht so ein indirektes Risiko, dass italienische Politiker sagen, die drohen mit dem Austritt. Ja? Aber Draghi hat vor einigen Jahren festgestellt, nein, Target-Forderungen werden bezahlt. Aber dann ist so ein Erpressungspotenzial. Aber ich glaube, diese Drohung, die Kosten, die Italien hätte, wenn sie aus der Währungsunion aus, die werden prohibitiv hoch. Das sind nicht die Staatsschulden, sondern die Target-Verbindlichkeit Italiens ist die Verbindlichkeit der Banca d'Italia gegenüber der EZB. Das hat nichts mit den Staatsschulden zu tun. Die Staatsschulden, die der italienische Staat hat, das sind andere Schulden als diese Target-Forderung. Bei den Target-Forderungen geht es einzig und allein um eine Forderung, die die EZB an die italienische Zentralbank hat. Das ist nur innerhalb der Zentralbanken. Das hat nichts mit den Staatsschulden zu tun. Solange Italien noch im Währungsraum bleibt, kein Risiko. Jetzt nehmen wir mal an, rein hypothetisch, es wird nicht eintreten, Italien würde aus dem Euroraum austreten. Dann hat die EZB und nicht die Bundesbank eine Forderung, ja, diese 500 Milliarden hat die EZB als Forderung an die italienische Zentralbank. Und wenn Italien aus dem Euro austreten würde, hätte die EZB den Verlust und schon mal nicht die Deutsche Bundesbank. Aber das kommt auch auf die Austrittsverhandlungen an. Kein Mensch sagt, Draghi hat gesagt, die werden zurückgezahlt, aber selbst nehmen wir mal den Fall an, Italien tritt aus und zahlt die nicht zurück. Dann verliert die EZB 500 Milliarden Euro und nicht wir und schon keine 1.000. Wie jetzt diese Verluste der EZB aufgeteilt werden, ist noch eine zweite Frage, denn die Kapitalgeber sozusagen der EZB sind die anderen nationalen Notenbanken, die Kapital bei der EZB haben nach dem Kapitalschlüssel. So, nehmen wir mal an, alle anderen 19 nationalen Notenbanken müssten sozusagen den Verlust tragen. Dann kann man sich ja überlegen, wie macht man das? Zum Beispiel nach dem Kapitalschlüssel. Also das Eigenkapital der EZB wird von den nationalen Notenbanken gehalten. Für Deutschland sind das 26%. Ja, also möglicherweise müsste Deutschland dann 26% mehr, weil Italien ist ja draußen, an Schulden verkraften. Und das wären dann 157 Milliarden. Ist eine Menge Geld, sehr, sehr viel Geld, aber mal was ganz anderes als 1.000 Milliarden. So, und dann ist die Frage, wie mit diesen Schulden umgegangen wird. Es ist überhaupt nicht festgelegt, dass wenn die Bundesbank Verluste auch macht, dass das von dem Steuerzahler getragen werden muss. Alternativ kann einfach ein Verlustvortrag gemacht werden und der Nachteil für den Steuerzahler ist dann der, dass die Bundesbank keine Gewinne mehr macht und dass diese Gewinne nicht an den Staatshaushalt abgeführt werden. Das waren in den vergangenen Jahren, das war sowieso wenig, aber in der Spitze vielleicht mal um die 10 Milliarden. Also da geht es nicht um Hunderte von Milliarden Euro. Das ist der Nachteil für den Steuerzahler. Ob man die EZB dann wirklich rekapitalisieren muss, wie gesagt, das ist überhaupt nicht gegeben. Aber das dritte Szenario, das, wann sind die 1.000 Milliarden wirklich weg? Und das ist, wenn die Währungsunion ungeordnet auseinanderbricht. Weil dann haben wir eine Forderung an eine Institution, die es nicht mehr gibt. Aber ich glaube, wenn die Währungsunion auseinanderbricht, dann haben wir größere Sorgen als die 1.000 Milliarden. Ja. Gut, jetzt können Sie das vielleicht ein bisschen anders einordnen. Den letzten Punkt, den ich noch habe, das wäre der Klimawandel und Geldpolitik, weil auch das im Moment gerade sehr stark diskutiert wird. Und haben wir gerade in den letzten Tagen gesehen, dass es ein Problem ist. Also Ausgangssituation, wir haben steigende Kosten des Klimawandels. Wir haben Erderwärmung. Dies führt dazu, dass die Häufigkeit von Wald- und Flächenbränden, von Dürreperioden, von Hitzewellen, Hurricanes, Starkregen, Überflutungen einfach steigen. Damit sind zunehmend auch wirtschaftliche Kosten verbunden. Wir konnten das in den vergangenen Tagen in Süddeutschland sehen. Deswegen wird gesagt, dass diese grüne Transformation einfach wichtig ist, um sozusagen die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. Und jetzt ist die große Frage, wie kann die EZB da mitwirken? Diese Ausführungen hier, die habe ich von einer Rede von Cipollone, der ist Mitglied im Zentralbankrat. Der hat dazu, können Sie auf der Homepage abrufen, der hat dazu eine Rede gehalten. So, und wie ist die EZB jetzt davon überhaupt betroffen, von diesem Klimawandel? Die Extremwetterereignisse führen natürlich auch dazu, dass wir einen Effekt auf die Inflation haben. Ja, überlegen sich Dürre im Sommer, Nahrungsmittel werden knapp, ja, weil man hat Probleme in der Landwirtschaft, die Preise steigen. Dann mit der Energieabhängigkeit, die wir hatten von Russland. Das ist wieder ein Angebotsschock gewesen. Da würde man sagen, wenn wir sozusagen die grüne Transformation schneller durchgeführt hätten, wären die Auswirkungen dieses Angebotsschocks nicht so groß gewesen. Klimawandel und Extremwetterereignisse senken Produktivität und Kapitalstock, hat damit auch wieder eine Auswirkung auf die Inflation. Aber die Frage ist, wie soll sie jetzt darauf reagieren? Die EZB argumentiert wie folgt. Sie will also die Klimaschutzmaßnahmen fördern in dem Sinne. Wie sagt sie das? Wenn keine Gefahr für das vorrangige Ziel besteht, dann soll sie ja die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft unterstützen. Und dazu gehört auch Unterstützung der grünen Transformation, so die Argumentation der EZB. Und sie sagt, das müssen wir berücksichtigen in unseren Aufgaben. Ihre Aufgabe ist, für Preisniveaustabilität zu sorgen. Dafür hat sie einen geldpolitischen Handlungsrahmen. Und was die EZB jetzt sagt, wir könnten, wenn wir Unternehmensanleihen kaufen, eher grüne Anleihen kaufen. Das heißt, die EZB entscheidet dann darüber, dass wir sozusagen grüne Unternehmen subventionieren. Das heißt, dieses Tilting von Reinvestitionen von Unternehmensanleihen also eine Neigung eher hin zu Unternehmen mit besserer Umweltbilanz. Und das macht man danach, je nachdem, was für ein Climate Score die Unternehmen haben. Also guckt man, wie ist sozusagen die Umweltbilanz oder die Klimabilanz. So, also da würde die EZB eher Anleihen von grünen Unternehmen kaufen. Dann, wenn die Banken bei der EZB einen Kredit aufnehmen, müssen sie dem mit Sicherheiten unterlegen. Und wenn wir Unternehmen haben, mit Anleihen, die als Sicherheit hinterlegt werden sollen, dann werden da möglicherweise höhere Abschläge hingenommen, wenn das keine grünen Unternehmen sind. Insgesamt will man sozusagen grüne Unternehmen im Rahmen der Geldpolitik subventionieren. Das wird kontrovers diskutiert und wenn ich auch in letzter Zeit, also ich habe ja eher positiv auch für die EZB gesprochen, aber das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Weil die EZB ist nicht dafür da, dass sie sozusagen wenn sie Klimapolitik macht, dann kann sie das nicht machen, indem sie grüne Unternehmen subventioniert. Welche Unternehmen subventioniert werden und ob, das ist wichtig, ohne Frage, aber das muss im Parlament entschieden werden. Und das muss demokratisch legitimiert sein und nicht von der EZB, von 26 Leuten, die im Zentralbankrat sitzen. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und das sehe ich als extrem problematisch an. Ja? Die ist nicht demokratisch legitimiert. Gut, in der Bankenaufsicht wird darüber gesprochen und was sie auch macht, den ökologischen Fußabdruck von Banknoten reduzieren, den eigenen ökologischen Fußabdruck, wenn die also selber heizen, Sachen da reduzieren, kann man ja alles machen. Und sie wollen auch eine Schlüsselrolle bei Forschung und Analyse spielen, kann man auch drüber streiten. Aber mein Hauptkritikpunkt ist dieser hier. Das ist nicht die Aufgabe der EZB. Sie begründet das als letzten Punkt mit Artikel 3. Wenn die Preisniveaustabilität nicht in Gefahr ist, kann sie die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen, um die Ziele zu verwirklichen, die in Artikel 3 des EU-Vertrages genannt werden. So, und wenn man da mal reinguckt, was steht denn in Artikel 3 drin? 1. Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. Dann noch vieles mehr. Dann unter 3. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums, wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, sozialer Fortschritt und jetzt kommt es auch im hohen Maß Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität. Ja, und darauf bezieht sich die EZB. Aber meines Erachtens legt sie das, ich bin kein Jurist, aber legt sie das hier zu weit aus. Das kann sie alles machen, aber dass sie entscheidet, welche Unternehmen subventioniert werden, finde ich, kann man das kritisch sehen. Sonst könnte man ja auch anfangen und sagen, ich übertreibe jetzt, weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf, soll ja auch die Politik der Gemeinschaft unterstützen, indem wir die Ukraine unterstützen. Soll sie dann jetzt anfangen, Rheinmetallanleihen zu kaufen? Ja, also, oder wenn es heißt, sie soll auch wissenschaftlichen und technischen Fortschritt fördern, soll sie so entsprechende Anleihen kaufen. Also, wie gesagt, es gibt sicherlich Argumente dafür, aber das würde ich sehr kritisch sehen. Das ist nicht die Aufgabe der EZB. Was haben wir gemacht? Sehr viel, ein Riesenrundumschlag. Ich habe Ihnen ein paar Grundlagen gegeben. Wer entscheidet eigentlich? Was ist das Eurosystem? Dass die EZB unabhängig ist, also nicht direkt parlamentarisch kontrolliert wird. Und der Zentralbankrat entscheidet. Wir haben über die Finanzkrise gesprochen. Da hat sie ganz viel Liquidität zur Verfügung gestellt, als Lender of Last Resort agiert. Für Banken. Also Kriseninstrument sozusagen. Staatsschuldenkrise. Ein wichtiges Instrument war da dieses OMT. Outright Monetary Transactions, dass, wenn Länder in Schwierigkeiten kommen, hätte sie die Möglichkeit, diese Anleihen zu kaufen. Allein dieses Instrument hat beruhigt. Auch ein wichtiges Instrument. Dann zu niedrige Inflation. Das war diese QE-Geschichte. Sie hat Anleihen gekauft, um den langfristigen Zins nach unten zu bringen. Dann kam die Corona-Pandemie mit diesem PEP, Pandemic Emergency Purchase, wieder massiv Anleihen gekauft. Dann zu hohe Inflation. Sie hat die Zinsen erhöht, langsam diese Anleihekäufe zurückgefahren, aber sicherlich zu spät. Aber jetzt, wir sind ja auf einem guten Weg, muss man auch sagen. Dann haben wir über die Target-Salden gesprochen und vielleicht, das ist komplex, einfach nur merken, die Target-Forderung, die Deutschland hat, das ist eine Forderung der Bundesbank an die EZB. Die sind 1.000 Milliarden. Eine Forderung der Bundesbank an die EZB. Die Target-Verbindlichkeiten sind eine Verbindlichkeit der italienischen Zentralbank an die EZB. 500 Milliarden. Und die sind vielleicht weg, wenn Italien ausfallen würde. 500 Milliarden. Wie das verteilt wird, muss man sehen. Ja. Gut, und dann haben wir über Klimawandel und Geldpolitik gesprochen. Was ich sehr kritisch sehen würde, ist, wenn im Rahmen der Geldpolitik praktisch Unternehmensanleihen gekauft werden, um sozusagen diese Transformation nach vorne zu bringen. Das gehört ins Parlament und nicht in die EZB. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich auf Ihre ganzen Fragen.
Sagt die Volkswirtin Ulrike Nayer in ihrem Vortrag mit dem Titel »Die Geldpolitik der EZB in einer herausfordernden Zeit«. Sie hat ihn gehalten am 4. Juni 2024 in Düsseldorf. Bei der Gelegenheit empfehlen möchte ich euch auch diesen Hörsaal hier.
Ambiguitätstoleranz ist definiert als Fähigkeit, mit uneindeutigen, ambigen Situationen konstruktiv umzugehen. Mehrdeutigkeiten und Komplexität ertragen und Widersprüchliches nebeneinander stehen lassen zu können. Ich glaube, dass auf der Documenta einiges sichtbar, aber nicht verhandelt wurde. Wir finden solche Beispiele immer wieder in Diskussionen über Antisemitismus. Es ist ein Prozess des Othering. Der Antisemitismus wird nicht als der eigene erkannt, sondern externalisiert, auf die anderen verschoben und dort bekämpft.
Hier spricht die Psychoanalytikerin Ilka Quindo über den Zusammenhang von Ambiguitätstoleranz und Antisemitismus. Lasst euch, wie auch beim EZB-Vortrag, bitte nicht abschrecken von diesem sperrigen Begriff Ambiguitätstoleranz. Der bezeichnet was, was wir eigentlich alle ganz gut kennen, nämlich das Erkennen und das Aushalten von Widersprüchen. Das wird von Ilka Quindo auch richtig gut erklärt. Ihr findet diesen Podcast bei uns auf der Website, in der Deutschlandfunk-App oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Für heute wieder mal klasse, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.